Zusammensein. Der Podcast für erwachsene Trennungskinder, die Frieden mit ihrer Vergangenheit schließen, ihre Beziehungsfähigkeit stärken und eine lebendige und gleichwertige Liebesbeziehung führen möchten.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zusammensein, dem Podcast für Frauen und Männer, die sich eine bewusste Partnerschaft auf Augenhöhe wünschen und bereit sind, neue Wege zu gehen. Und egal, ob du gerade eine Beziehung führst oder aktuell Single bist und dir eine Partnerschaft wünschst, hier bist du genau richtig. Mein Name ist Jenny Feuerbacher und ich möchte mit dir hier im Podcast gemeinsam erforschen, was es konkret bedeutet, dauerhaft eine erfüllte Beziehung auf Augenhöhe zu führen, welche Stolpersteine es auf diesem Weg dorthin gibt und wie du diese überwinden kannst. Heute möchte ich dir eine Frau vorstellen, die beides kennt. Das Scheitern einer Ehe, wie auch das Ankommen in einer lebendigen Partnerschaft, die von Respekt, Wertschätzung und Offenheit geprägt ist. Christine Poppe ist traumasensible Coachin und Autorin des Buchs »Von dem Versuch, mich selbst zu zähmen und dem Mut, es sein zu lassen – wie wir Rollenbilder überwinden und authentische Beziehungen leben«. Das Zerbrechen ihrer ersten Ehe hat sie an den Punkt geführt, zu hinterfragen, wie Beziehung überhaupt gelingen kann. In diesem Interview erzählt sie uns heute sehr offen von ihrem inneren Weg, auf dem sie aus den sehr engen Mustern ihrer Prägung ausgebrochen ist, um endlich bei sich selbst anzukommen. Sie gibt uns sehr persönliche und tiefe Einblicke in ihre aktuelle Partnerschaft und nimmt uns mit hinein auf den Weg eines Paares, ja, mit schwierigen Startvoraussetzungen, aber einem Paar, dem es gelungen ist, einen gemeinsamen Raum der Sicherheit, Wertschätzung und des Vertrauens zu schaffen. Du erfährst heute, inwiefern die konservativ-christliche Prägung ihr Leben und ihre erste Ehe geprägt haben, woher sie den Mut genommen hat, auszubrechen und wie es ihr gelungen ist, in sich selbst nach Hause zu kommen. Durch ganz konkrete Beispiele aus ihrem eigenen Beziehungsleben nimmt sie uns direkt mit hinein in den Alltag eines Paares, das gemeinsam lernt, eine bewusste Partnerschaft auf Augenhöhe zu führen. Wir sprechen in unserem Gespräch über achtsame Gesprächsführung, über Umgang mit Wut und Konfliktlösung auf Augenhöhe. Und ich kann dir sagen, dass in diesem Interview heute so viel Gold drin steckt für dich und für dein eigenes Beziehungsleben. Ich wünsche dir ganz viel Freude und Inspiration mit der heutigen Podcast-Folge.
Ja, liebe Christine, ganz, ganz herzlich willkommen hier im Podcast bei Zusammensein. Total schön, dass du da bist. Ich habe mich sehr, sehr auf unser Gespräch gefreut und freue mich, dass es jetzt heute wahr wird, dass du da bist.
Danke, ich freue mich auch hier zu sein. Richtig schön.
Schön. Ja, liebe Christine, du bist Coach für traumasensibles Coaching, bietest du an, und bist gleichzeitig auch Autorin und hast auch ganz viel Lebenserfahrung im Thema Beziehungen. Und ich glaube, wir haben ganz viel Stoff für unser Gespräch, worüber wir uns austauschen, und freue mich sehr darauf. Aber vorab würde ich dir einfach gern den Ball erstmal zuwerfen, dass du dich selber noch mal kurz vorstellst, wer du bist und was du da so genau machst.
Ja, cool. Danke dir, Jenny, für die Einladung. Ich freue mich sehr auf unseren Austausch. Ja, ich bin Christine Poppe, 36 Jahre alt, wohne in Hannover, bin zum zweiten Mal verheiratet, habe mit meinem Ehemann ein Kind, die ist ein Mädchen und 4 Jahre alt. Und ja, ich habe eine ganz lange Kinderwunschreise hinter mir. 10 Jahre lang hatte ich unerfüllten Kinderwunsch. Und das prägt ganz viel auch meine Arbeit. Ich komme aus einem ganz konservativ-christlichen Bereich, aus einer russlanddeutschen Freikirche. Und ja, das hat, glaube ich, mein Beziehungsleben sehr geprägt und auch mein Glaubensleben natürlich und vor allem auch meine erste Ehe, die gescheitert ist. Mit 26 habe ich mich getrennt. Darüber habe ich übrigens auch ein Buch geschrieben. Das kommt bestimmt auch nochmal zur Sprache.
Auf jeden Fall.
Genau, und das hat halt total das Zerbrechen meiner ersten Ehe hat, glaube ich, dazu geführt, dass ich überhaupt mich mit solchen Themen auseinandersetze, wie kann Beziehung gelingen, was ist bei mir eigentlich schiefgelaufen? Wie konnte das passieren? Ja. Oder doch die besten Voraussetzungen meiner christlichen Erziehung oder etwa nicht? Mhm. Und habe ich zumindest bis dahin gedacht. Und ich habe halt gemerkt damals, dass mein Lebenskonzept, mein Glaubenskonzept, mein Konzept von Beziehungen vorne und hinten nicht funktioniert für mich, vielleicht für andere, für mich damals nicht. Und damit bin ich quasi gefühlt damals komplett gescheitert und musste irgendwie herausfinden, wie geht das denn jetzt wirklich? Also wie kann das denn gut funktionieren? Und habe quasi alles über Bord geworfen, nicht wirklich, nein, aber sehr viel von dem über Bord geworfen, was ich bis dahin gelernt habe und nochmal ganz neu geguckt.
Total spannend, total spannend. Ja, und ich finde vor allem, du bist für mich auch eine der mutigen Frauen, die so offen erzählt, auch über ihren Weg, über ihr Scheitern, über ihr Neuanfang. Und das ist so kostbar. Wir hatten es jetzt auch im Vorgespräch darüber, ne, diese Offenheit, dieses Lernen von anderen aus ihren Beziehungserfahrungen auch. Und ja, ich würde tatsächlich gerne mit dir erstmal so beim Heute, Hier und Jetzt anfangen tatsächlich. Und wenn du jetzt sagst, so, du hast gesagt, du hast eine lange Reise hinter dir, beziehungstechnisch. Was würdest du sagen, die Beziehung, die du jetzt lebst, was macht die aus? Was sind so, ja, Kernelemente, die diese Beziehung heute ausmachen, die du heute lebst und die dir wichtig sind?
Ja, ich glaube, heute inzwischen sehr viel Offenheit und Wertschätzung füreinander, ganz tiefer Respekt und Liebe, Wertschätzung auch der Andersartigkeit des anderen, Raum für die Geschichte, für die Verletzungen, für die Prägungen des anderen, aber auch meine eigenen. Ohne dass ich mich dafür verbiege oder dem anderen anpasse und unterwerfe und alles mit mir machen lasse und ihm alles erlaube. Ganz im Gegenteil. Ich habe gelernt, sehr gut Grenzen zu setzen für mich. Oder nein, eigentlich lerne ich es immer noch. ich lerne es immer noch. Ja. Ich lerne, meine Bedürfnisse wahrzunehmen und sie in Beziehung zum Ausdruck zu bringen. Ist für mich immer noch nach 10 Jahren Lernen immer noch Lernen.
Ja.
Und dafür brauche ich sehr viel emotionale, psychologische, körperliche Sicherheit in dieser Beziehung, die ich erlebe. Und wir haben auch ganz schön krasse Höhen und Tiefen hinter uns. Und dadurch sind wir sehr stark zusammengewachsen, aber halt auch, weil wir, ich würde sagen, in Anführungsstrichen die richtigen Dinge getan haben. Also anstatt einfach nur irgendwie versuchen, es auszuhalten oder sich anzupassen. Ganz im Gegenteil, reden wir sehr viel miteinander. Finden auch andere Wege der Kommunikation, die uns gut tun. Ob jetzt über das Körperliche oder auch Dinge, schöne Dinge, die wir zusammen machen, die uns einfach Freude bringen. Aber wir haben halt auch so eine krasse Offenheit und Ehrlichkeit miteinander, wie ich mir das nie hätte vorstellen können in Beziehungen.
Okay.
Ja, ich glaube, das sind so die prägenden Dinge. Sicherheit, Respekt und Liebe. Wertschätzung, Offenheit. Und wir lernen. Also wir sind beide richtig krass auf dem Weg. Wir sind definitiv keine perfekten Menschen, überhaupt gar nicht. Wir haben beide echt schwere Startvoraussetzungen gehabt, aus völlig unterschiedlichen Gründen. Und wir leben, lieben, freuen uns aneinander, aber wir arbeiten auch miteinander, aneinander am Leben. Ja, aber wir kommen auch immer mehr in eine Entspannung und in den Genuss, würde ich sagen.
Schön. Also würdest du sagen, diese Arbeit miteinander, dass die sich verändert im Laufe der Zeit, dass man sich da so, ich weiß nicht, so eingrooven kann? Weißt du, was ich meine? Du nickst jetzt gerade ganz aktiv.
Ja, total.
Was sind da deine oder eure Erfahrungen?
Ja, also ich würde sagen, wir sind beide aus Beziehungen gekommen, die vorher so, also ungefähr 6-7 Jahre gedauert haben und für uns nicht gut waren, also für ihn seine nicht, für mich meine nicht. Und damit sind wir gestartet, beide in dem Versuch, Konflikte zu vermeiden. Also ich hatte Angst davor, nochmal eine Scheidung zu erleben.
Ja.
Und mein Partner hat halt aus seinen Gründen irgendwie Konflikte vermieden. Und so haben wir eine Zeit lang miteinander gelebt. und haben uns damit auch, glaube ich, sehr viel Sicherheit gegeben, weil wir uns nicht gegenseitig angegriffen haben oder so, die wir auch gebraucht haben, um überhaupt anzukommen in dieser Beziehung so. Mhm. Und mit der Zeit haben wir dann gemerkt, okay, an der einen oder anderen Stelle geht das nicht ohne Konflikt in der Partnerschaft.
Ja.
Genau, und dann haben wir angefangen, miteinander zu sprechen, auch Konflikte anzusprechen, aber es ist für uns total schwer gewesen.
Mhm.
Also bei beiden aus unterschiedlichen Gründen. Der eine hatte mega Angst, die Beziehung zu verlieren, der andere hatte Angst, sich selbst zu verlieren. Und das ist meistens in Beziehungen so eine Konstellation von Paaren, dass der eine hat Angst hat, sich selbst zu verlieren, weil er sich in Beziehungen immer aufgibt, und der andere hat einfach nur Angst, den anderen zu verlieren.
Ja.
Und das war bei uns auch der Fall. Und irgendwann, ich habe ja dann eine Traumatherapie gemacht nach der Geburt meiner Tochter.
Mhm.
Und da sind mir ganz viele Dinge bewusst geworden, die ich in Beziehungen mache, die einfach mit Verletzungen aus meiner Kindheit herrühren.
Mhm.
Und dann habe ich die Ausbildung gemacht. Ich bin ja jetzt neurosystemisch Coach und habe dann ganz viel über Bindungen und Bindungserfahrungen und wie, also Bindung bedeutet halt die Beziehung, die wir zum Beispiel zu unserem Partner haben oder zu unseren Eltern. Gerade als Kind lernen wir Bindung über die Beziehung zu unseren Eltern.
Ja.
Das weißt du sicherlich, genau. Und durch diese Bindungserfahrungen schließen wir sozusagen, wie Menschen sind.
Mhm.
Also wenn mein Vater mich so behandelt hat, dann sind Männer so.
Ja.
Wenn meine Mutter mich so behandelt hat, dann sind Menschen so oder Frauen.
Mhm.
Oder
mhm.
es kann auch wild sein, ne? Also dass man, es muss nicht immer nur der Vater, der, dass man die Erwartung hat, dass der Partner ist wie der Vater oder so, sondern kann auch sein, dass man, dass das wild durch die Geschlechter durchgeht.
Mhm.
Also dass ich von meinem Partner zum Beispiel auch erwarte, dass er genauso ist wie meine Mutter, kann auch sein.
Ja.
Genau, und das ist unbewusst, das sind unbewusste Annahmen, die wir treffen. Also alle Menschen, also jetzt ganz simplifiziert gesagt, alle Menschen sind so wie meine Eltern, so, und so gehen wir in die Welt, so sehen wir die Welt und so reagieren wir auf die Welt.
Mhm.
Und dann hatte ich gar nicht so lange her mal so eine Situation, wo ich gemerkt habe, eigentlich möchte ich Themen ansprechen bei meinem Partner.
Mhm.
Aber ich traue mich gar nicht.
Mhm.
Und dann hatten wir aber eine Situation, in der sich das angeboten hat. Und dann habe ich mir vorgenommen, so, ich mache das jetzt, auch wenn ich Angst habe.
Mhm.
Und dann kam in mir so eine Erinnerung hoch, wie ich als Kind meinem Vater etwas... Nein, ich wollte ihm nicht sagen, sondern mein Vater hat mir Fragen gestellt, was mir passiert ist, was los ist, warum ich so drauf bin.
Mhm.
Und in dem Moment als Kind hatte ich panische Angst. Mein ganzer Rücken und Nacken hat sich komplett verspannt. Und ich wusste, ich darf dir das nicht erzählen, weil du kannst das emotional nicht halten.
Ah, okay. Das hast du gespürt.
Als das habe ich gespürt als Kind.
Ja.
Und ich hatte einen dicken Kloß im Hals und konnte ihm nicht sagen, was los ist.
Mhm.
Und jetzt sitze ich als erwachsene Frau meinem Partner gegenüber und will mit ihm über Herausforderungen unserer Partnerschaft sprechen.
Mhm. Ja.
Und genau dieses Gefühl, körperlich komplett, ja, die Körperhaltung, Gefühl kommt hoch. Und dann sage ich zu meinem Partner, du, ich will ja was sagen, aber ich kann nicht. Und dann habe ich voll losgeheult, ja, mitten in einer Altstadt, in so einem Restaurant, wo wir in so einer Gasse sitzen, wo Menschen vorbei sind. Und ich heule voll los. Und merke in dem Moment, das hat gar nichts mit meinem Partner und mit unserer Partnerschaft zu tun. Sondern das ist da ist irgendwas, also diese Situation triggert diese Erfahrung, die hochkommt, die ich halt in der Beziehung mit meinem Vater hatte, wo ich gemerkt hatte, das, was ich dir jetzt gerade erzählen müsste eigentlich, das würdest du emotional gar nicht halten können.
So.
Und dann habe ich mich in dem Moment überwunden, gesagt, okay, mein Partner ist nicht mein Vater. Ich werde jetzt einfach sagen, vielleicht habe ich die Chance, eine neue Erfahrung zu machen. Und dann habe ich halt geheult und gesagt, ich sage es dir jetzt trotzdem. Und habe dann halt angefangen, das und das und das und das und das und das. Und dann habe ich ein Thema nach dem anderen rausgeholt, was ich seit einem halben Jahr in mir trug und nicht drüber reden konnte. Ich hatte panische Angst, dass mein Partner jetzt irgendwie zusammenbricht und sagt, oh mein Gott, wie furchtbar, ich kann das nicht tragen.
Ja.
Und er sitzt da und sagt, okay, noch was? Ich sage, ja, das und das. Noch was? Ja, das und das. Okay, noch was? Und ich sage, nee, das war's. Okay, das ist alles. Und das hast du jetzt ein halbes Jahr nicht mit mir geteilt. Ich komme damit klar. Ist okay. Und in mir diese ganze Last, diese körperliche Erfahrung, ja, ist abgefallen.
Ach, gut. Das hast du richtig gespürt in dem Moment. Auch
richtig gespürt, genau. Ja. Also ich habe richtig gemerkt, dass mein Nacken nicht mehr verspannt war, mein Rücken nicht mehr verspannt war und mein ganzes Körperwesen, mein Herz, meine Seele, alles hat verstanden, dieser Mensch kann das, was mich emotional in dieser Beziehung betrifft und was ich anzubringen habe, tragen. Und das nennt man eine korrigierende Erfahrung.
Ja.
Ja, also ich habe aus der Erfahrung gelernt, Menschen können das nicht. Dann erlebe ich in der neuen Erfahrung, das geht doch.
Ja. Ja.
Und daraus lerne ich dann mit der Zeit zu verstehen, welche Menschen können es nicht. Da brauche ich das nicht versuchen, weil da werde ich sonst verletzt werden. Oder halt nicht verstanden. Also ich werde nicht das erleben, was ich mir wünsche. Und ich lerne zu spüren, welche Menschen sind die, die das emotional halten können, was ich zu sagen habe. Und das ist genau wertvoll fürs weitere Leben ja auch, weil wenn man solche Erfahrungen nicht macht, geht man entweder davon aus, dass man mit niemandem über Dinge sprechen kann oder sich zumuten kann, oder man mutet sich einfach jedem zu, auch denen, die das nicht halten können, und macht dann halt immer wieder negative Erfahrungen.
Ne? Ja. Man bleibt eigentlich so in seiner alten Erfahrungswelt gefangen.
Genau.
Letztlich, gell? Ja.
Genau.
Ja. Und du sprichst was Spannendes an, was ich so den Kern und die Qualität von Partnerschaft, was ich so ansehe, das ist genau dieses, dass es uns einen Raum bietet, um neue Beziehungserfahrungen machen zu können, um auch in Partnerschaften auch heilen zu können letztlich, auch miteinander in der Begegnung. Du hast das gerade so wunderschön an deinem Beispiel auch so greifbar gemacht, so ein Moment, wo du das ganze System, hast du gesagt, ne, da hat es auf einmal Klick gemacht innerlich, ne, wie wertvoll das ist. Aber was auch rausklang, ist, der Preis, den Einsatz war, dass du dich dieser enormen Angst gestellt hast.
Ja.
Ne? Und das war ja die alte Angst, die du von früher kanntest letztlich auch. Ne?
Ja, und das konnte ich ja nur verstehen und checken. Also vorher habe ich das immer auf meinen Mann projiziert. Ich fühle das jetzt, weil er so ist.
Ja.
Und vielleicht hat er ja sogar Tendenzen dazu. Ne? Aber bevor ich mein Trauma nicht aufgearbeitet und integriert habe, konnte ich Gefühle, die aus meiner Kindheit kamen, nicht meiner Kindheit zuordnen. Ich habe sie den Menschen im Hier und Jetzt immer zugeordnet. Ja. Ich fühle das jetzt, weil du so bist.
Ja.
So. Und ganz oft ist es so, also wir haben in unserem Gehirn, unser Gehirn ist so, das scannt Situationen. Und wenn dem Gehirn es so scheint, als wären genug Dinge so wie damals, sagt es uns, das ist genauso wie damals. Kennen wir.
Ja. Naja.
Bringt nichts. Brauchst du gar nicht versuchen. So, ja. Also es muss nur scheinbar ähnlich genug sein, dass irgendwas in uns sagt, das ist das Gleiche wie damals.
Ja.
Wir denken das dann nicht, oh, das ist wie damals mit meinem Vater, sondern wenn wir Trauma nicht integrieren, dann denken wir einfach, ich fühle es jetzt, weil du so bist.
Ja.
Und mache dann wieder mit dir diese Erfahrung, weil entweder ich erzähle es dir nicht oder ich erzähle es halt jemandem, der es halt nicht halten kann. So,
ja.
Ne?
Ja.
Und dann gerate ich auch immer wieder an Menschen, die vielleicht auch das nicht können.
Ja.
Weil ich mich sicher fühle bei Menschen, die so sind, wie ich das kenne.
Und das ist ja das Spannende, ne? Das ist ja unser Normal, ne? Also das, was wir lernen, das ist ja so unser persönliches Normal. Und was du genau sagst, wir haben dieses Gefühl von Sicherheit, aber es ist ja eigentlich eine Scheinsicherheit. Das ist ja eigentlich die Sicherheit des Vertrauten. Das kenne ich, auch wenn es scheiße war. Ich kenne es und ich habe gelernt, mich da irgendwie zurechtzufinden.
Genau.
Ne?
Ich habe eine Antwort darauf. Ich weiß, wie ich darauf antworten kann.
Deswegen bin
ich sicher.
Ganz
auch wenn das total blöd ist.
Ja. Genau. Und ich glaube, das ist total was Wichtiges. Ne? Du hast es vorhin angesprochen, dieses Thema in einer Partnerschaft, sich sicher zu fühlen, ist was anderes. Ne? Also dieses, wir haben ja die Sehnsucht nach Sicherheit ist ja ein tiefes menschliches Grundbedürfnis, was wir als Menschen per se intus haben. Ne? Und gleichzeitig haben wir oft so diese Suche nach dieser Sicherheit. Ja, wie kommen wir denn jetzt dahin, wenn wir sie nicht fühlen? Was würdest du denn sagen, so aus deiner Geschichte heraus, wie hast du gelernt, dich sicher zu fühlen in einer Partnerschaft?
Das ist eine große Frage. Ich habe, glaube ich, bis ich meinen Mann, jetzigen Mann Philipp kennengelernt habe, kannte ich das Gefühl von Sicherheit in Beziehungen nicht. Und als ich mit ihm zusammengekommen bin, habe ich so eine Ahnung davon gekriegt, wie es sein könnte. Und dann habe ich plötzlich in anderen Beziehungen gemerkt, wo ich nicht sicher bin, wo ich dachte, dass ich sicher wäre. Ja, ich habe mir zum Beispiel, ich hatte einen besten Freund früher, der zu dem ich immer gegangen bin, weil ich mir eingeredet habe, der war ja schon immer da, der war immer für mich da und der war immer, genau, der war ja immer gut. Also zu dem konnte ich immer, bei dem konnte ich mich ausheulen und so, der hat mich gehalten. So. Und dann, als ich diese Sicherheit bei meinem Partner erlebt habe, bei meinem Mann, also damals waren wir nur noch nicht verheiratet, hatte ich auf einmal so eine innere kognitive Dissonanz, so ein, wieso habe ich mich denn da immer sicher gefühlt, weil dann treffe ich mich wieder mit meinem damals besten Freund, erzähle ihm von irgendeinem Problem, bin total aufgelöst, weine oder so und der versteht mich gar nicht. Und diese Erfahrung habe ich mit diesem besten Freund von damals 5-6 Mal hintereinander gemacht, also im Abstand von 2-3 Jahren.
Ja.
Bis ich irgendwann mal realisiert habe, ich habe mir das immer nur eingeredet, dass ich bei dem sicher war. Der hat eigentlich, also wenn ich reflektiere und zurückdenke, in den Momenten, wo ich ihn gebraucht hätte, hat er immer unempathisch reagiert.
Okay.
Also ich habe auf einmal gespürt, oder meine Wahrnehmung von der Welt hat sich geändert, dass ich so gemerkt habe, wo fühle ich mich denn nicht sicher? Ja, wo ich vorher dachte, ich sei sicher. Und da habe ich dann die Entscheidung, und da hatte ich so mehrere Beziehungen, wo ich immer wieder auch, also persönlich zum Beispiel, ich bin total ausgerastet, ich hatte richtig krasse Wutausbrüche bei bestimmten Menschen.
Ja.
Und interessant, und dann habe ich halt, und ich habe immer als Teenie, als Kind, als Jugendliche, auch in meiner ersten Ehe, dachte ich, ich bin so.
Ja.
Ah. Ich bin so. Ich bin einfach ein schlechter Mensch, ich bin ein Sünder. Und ich bin, also mir wurde auch in meiner Familie immer vermittelt, ja, du bist halt sehr cholerisch oder temperamentvoll oder ne, so, du bist halt immer wütend, ja. Und auf einmal erlebe ich eine Partnerschaft, in der ich nicht immer wütend bin. Weil auf einmal, wenn ich sage, könntest du bitte den Haushalt machen, weil ich gerade einen Vollzeitjob habe und studiere, er das auch einfach macht. Oder wenn ich Bedürfnisse anbringe und sage, ich möchte etwas, was du nicht möchtest, er sagt, ja, okay, natürlich, dein Bedürfnis ist auch wichtig. Oder ich habe meinem Mann zum Beispiel gesagt, also als wir zusammengekommen sind, ich möchte meine Nase operieren. Das wollte ich schon immer. Und mein Ex-Mann war partout dagegen und in meiner Kirche und Familie und alle haben immer gesagt, das ist unethisch, sich eine Schönheits-OP zu machen. Für mich war es aber so wichtig. Und ich habe das zu meinem Partner gesagt und der hat zu mir gesagt, ich finde dich schön, wie du bist, aber das ist dein Körper. Du entscheidest, was du mit deinem Körper machst. Ich darf sagen, was ich mit meinem Körper mache? Ja. War noch nie so.
Ja.
War einfach noch nie so.
Ja.
Und dann ist da ein Mensch, der mir einfach sagt, egal was du entscheidest, ich stehe zu dir. Das war für mich so paradox. Ja. Ne? Und auf einmal merke ich, mir wird Raum gelassen für die Gestaltung meines Lebens. Ich sage zu ihm, ich habe keinen Bock mehr auf meinen Vollzeitjob, ich will den aufgeben, ich will selbstständig arbeiten.
Ja, ja.
Und dazu muss man wissen, mein Partner ist total der Sicherheitsmensch. Der hat einen sicheren Job. Und wenn er das für sich entscheiden würde, der würde niemals selbstständig sein, weil das nicht die Sicherheit gibt, die er braucht.
Ja.
Und wenn er sein Bedürfnis durchsetzen wollen würde, würde er mir sagen, nee, mach nicht.
Ja.
So, weil er natürlich auch für mich Sicherheit sich wünscht. Aber dein Leben, dein Job, deine Entscheidung. Wenn du das möchtest, mach. Und ich war das so krass, dass jemand entgegen seiner eigenen Entscheidungen im Leben mir sagt, du bist dein eigener Mensch, du darfst machen, was du willst. Und das hat mir halt diese Sicherheit gegeben, ich darf sein, wer ich will, ich kann mein Leben gestalten, wie ich möchte, wonach ich immer mich ausgestreckt habe, wo mir aber immer gesagt wurde, nein, als Frau musst du ...
Ja.
Als Tochter musst du dies und das, als Ehefrau musst du jenes, als Mutter musst du das, als Schwester musst du jenes. Als Frau, die in dieser Gemeinde lebt, musst du dich so kleiden. Also es gab keinen Gestaltungsspielraum, komisch, dass es wütend war.
Ja.
Ja? So, und dann wird mir Scham eingeredet, weil ich so eine wütende Frau bin. Und auf einmal ist dein Partner, der sagt, mach, was du willst. Du bist dein eigener Herr.
Ja.
Da sind Welten aufeinander gestoßen. Ne?
Das ist spannend, ja.
Ja, und ich glaube, ein Punkt war halt, dass ich mich löse von den Beziehungen, wo mir immer wieder suggeriert wurde, ich sei falsch. Es liegt an mir, dass ich wütend bin und dass ich mich nicht genug anpassen könnte.
Ja. Das ist spannend. Dein Buch trägt ja auch diesen aussagekräftigen Titel, gell? Vom Versuch, mich selbst zu zähmen und den Mut, es sein zu lassen. Ja. Das klingt so ein bisschen wie so eine Rückkehr zu sich selber, genau, wo du gerade auch schon so beschrieben hast, dass du da aus sehr engen Mustern auch kommst und dass es dann ja so, ich weiß nicht, wie du es bezeichnest, wie so ein Ausbruch war aus diesem Ganzen. Was hat dich dazu bewogen, diesen Mut zu haben, auszubrechen?
Selbstmordgedanken.
Okay.
Also ich war am Ende meiner Ehe. Ich habe halt, das ist genau dieses, ich habe versucht, mich selbst zu zähmen, um ins System zu passen, um in meine Familie zu passen, um in meine Gemeinde zu passen, um zu meinem Partner zu passen. Mhm. Ich habe die ganze Zeit versucht, mich zu zähmen. Und das hat dazu geführt, dass es mir unfassbar schlecht ging. Also emotional, psychisch, körperlich. Ich hatte mit 22, glaube ich, Nierensteine. Ich hatte Darmprobleme. Ich hatte Panikattacken. Ich bin nachts mitten in der Nacht aufgewacht und habe hyperventiliert und dachte, irgendwas ist mit meinem Körper nicht in Ordnung. Ich wusste nicht, dass das eine Panikattacke ist. Mhm. Und habe, also es ging mir unfassbar schlecht. 6 Jahre lang in meiner Ehe, aber auch vorher in meiner Teenie-Zeit hatte ich schon Depressionen. Und also es ging mir sehr, sehr lange sehr schlecht. So. Und in der Ehe hat sich das sehr, nochmal ganz manifestiert, so richtig. Ja. Und ich würde sagen, natürlich hatte das auch mit meinem Ex-Partner zu tun, aber vor allem mit dem System, in dem wir steckten, Gemeinde und diese Erwartungen und die Familien und alles. Ja. Und am allermeisten mit mir selber und den Erwartungen, die ich an mich hatte. Mhm. Nämlich, dass ich die beste Vorzeigefrau bin, so, auf die er stolz ist, die er präsentiert, die er begehrt, die in der Gemeinde immer irgendwie ganz toll ist und ich weiß nicht, was alles. So, ich hatte am allermeisten hatte ich all diese Erwartungen von außen in mich aufgenommen und mir selber diesen Druck gemacht. Ja. Ja. Und also ich habe immer versucht, dann jahrelang mit meinem Partner zu sprechen, mit meinem ersten Partner und irgendwie ihn dazu zu bewegen, dass wir irgendwie miteinander in Kontakt kommen und über Dinge reden. Ja. Eigentlich hatten wir gar keine Beziehung, wir waren nur zusammenlebend in einem Haus, so. Für mich gefühlt damals und ich habe mich mit dem ja Verbundenheit gefühlt und ich habe immer versucht, irgendwie 6 Jahre lang, muss man sich mal überlegen, würde ich heute niemals so lange mitmachen, irgendwie das doch hinzukriegen.
Ja.
Und dann war ich so weit, dass ich 2 Jahre lang wirklich Selbstmordgedanken hatte und mir gedacht habe, es wäre einfacher, mich umzubringen, als mich scheiden zu lassen, weil dann wäre ich halt in meinen Augen, aber auch in der Gemeinde, in der Familie, überall so gescheitert, wie man schlimmer nicht scheitern kann. Und ich dachte, es wäre echt einfacher, wenn ich sterbe, weil dann werden ja alle um mich trauern. So werden mich alle verlassen, verleumden. Ich verliere die Liebe und Anerkennung anderer.
Ja.
Und irgendwann habe ich gedacht, bist du bescheuert? Du kannst leben. So. Und dann habe ich entschieden, nee. Also entweder ich lasse mich scheiden, ich bringe mich um oder ich gehe in die Klapse. Alles 3 ziemlich blöde Sachen, aber ich glaube, Scheidung ist so ziemlich das kleine Übel.
Okay.
Und das war, glaube ich, so mein erster Startschuss zu sagen, ich mache das nicht mehr mit. Und dann habe ich alles hinterfragt, ne, meinen Glauben. Die ganzen, also diese Ordnung von die Frau muss sich unterordnen, das war da in meiner Prägung ganz krass. Aber auch ganz viele, sag ich mal, gesamtgesellschaftliche Dinge, wie die Frau muss immer schön sein und schlank und ich weiß nicht, was für alles an Erwartungen wir zu erfüllen haben. Der Haushalt muss perfekt sein, Wäsche gewaschen und 3-mal Essen auf dem Tisch und so, das muss ich alles machen. Habe ich total hinterfragt. Ne? So, das waren Dinge, die ich selber vorher immer sehr angestrebt habe und das habe ich halt dann total hinterfragt.
Das heißt, das war wie so ein
Backroom.
Reset, also so ein komplettes einmal alles hinterfragen.
Ich habe das halt total geglaubt. Mir wurde das in meiner Familie vorgelebt, in der Gemeinde so gepredigt und ich dachte, ein Mann und eine Frau, die haben Jesus und das ist die Basis und dann kommen die zusammen und alles wird super. Und es hat einfach nicht funktioniert. Ja. So weit, dass ich bereit war, mir das Leben zu nehmen. Und da habe ich halt echt geschnallt, so nee, das kann es ja nicht sein. So. Ja. Ich sage, dass dieses System und dieses Konzept von Ehe, von Liebe, von Leben für manche Menschen funktioniert, ist okay, will ich gar nicht sagen, dass es immer nur schlecht ist oder so. Es gibt bestimmt Leute, die darin also zufrieden sind, so zu leben. Und das will ich gar nicht angreifen, aber für mich hat es halt gar nicht funktioniert. Mhm. Also null nada. Ich habe halt Lebensfreude komplett verloren, ne? Ja.
Und das heißt, du hast ja vorhin auch so geschildert von deinem jetzigen Leben, dass es eigentlich ein komplett anderes Leben auch ist, ne? Also du bist ja sehr aktiv auf Instagram und da kommt ja auch immer wieder rüber dieses, hey, ich hätte nie gedacht, dass ich mal hier lande. Und also eine Freude einfach auf verschiedenen Ebenen. Und was ich sehr schön finde oder sehr spannend, genau das, was du beschrieben hast in der Partnerschaft, ne? Weil ich glaube, auch die Hörerinnen und Hörer, wenn man das so hört, was du am Anfang so skizziert hast, ne, was für dich Partnerschaft ausmacht, dass wahrscheinlich jeder sagen würde, yes, check, auch, will ich auch, will ich auch, ne? Ja, genau. Und ich finde das gerade ganz, ganz arg berührend, also mit welcher Offenheit du deine Geschichte auch teilst, ne? Mhm. Auch diese Krise und dieser Punkt, das ist ja wirklich ganz, ganz tiefes Tal, das du da durchstritten hast. Mhm. Und auch deswegen so wichtig, weil ja immer wieder auch, wenn man da drin steckt in diesen tiefen Tälern, fühlt man sich ja so unfassbar alleine auch, ne? Mhm. Und dieses Bewusstsein, deswegen finde ich das so ermutigend zu hören, hey, da kommt was anderes dahinter, ne? Also da kommt Licht und da kann auch was ganz, ganz Neues entstehen, was sich lohnt.
Genau, voll. Ja.
Mhm. Total schön. Das freut mich total. Und ja, ich würde mit dir, ich bin gerade so am Überlegen, weil ich habe mit dir so viele Themen. Ich glaube, wir könnten jetzt 3 Stunden reden und ich bin gerade so ein bisschen am Fühlen. Aber ich würde tatsächlich gerne den Fokus darauf legen. Was würdest du sagen aus deiner Erfahrung, die du hast, also auch davor, also in der ersten Ehe, jetzt in der Beziehung, aus diesem ganzen Erleben, was du da hattest, inwiefern spielt die Beziehung zu sich selber eine Rolle für die Beziehung zu einem anderen? Also inwiefern, welchen Zusammenhang gibt es da für eine erfüllte Partnerschaft, für eine gesunde Partnerschaft? Mhm. Was ist da so deine Erfahrung?
Also meine Erfahrung ist die, dass als ich mit meinem in meiner ersten Partnerschaft war oder auch in meinen Kindheits-Jugend-Erfahrungen, da war ich sehr dissoziiert, also getrennt von meinem Körper, von meinen eigenen Bedürfnissen. Und das ist genau das, wo Beziehung stattfindet, weil ich bin in dieser Welt in meinem Körper zu Hause oder auch nicht. Ja. Wenn ich meinen Körper nicht wahrnehmen, nicht spüren, nicht fühlen kann, wenn ich ständig sage, ach, ich muss nicht so viel schlafen, ich muss nicht essen oder ich esse nur Bullshit, Bewegung brauche ich auch nicht. Mhm. Und dann nehme ich meinen Körper ja gar nicht wahr an seinen Bedürfnissen.
Ja.
Aber auch, will ich jetzt Intimität oder nicht? Was brauche ich an Intimität? Mhm. Da spüren zu können, aber auch bei allen Lebensentscheidungen, die man in so einer Partnerschaft trifft, es ist, glaube ich, immens wichtig, dass wir eine Verbindung zu uns selber haben, also dass wir unsere Bedürfnisse spüren, dass wir sie erkennen können und dass wir sie auch äußern können. Das hört sich für viele vielleicht jetzt ganz platt an, aber gerade, also ich habe ja vorhin auch gesagt, es gibt ganz häufig in Beziehungen zwei Parts. Der eine, der sagt, ich habe Angst, mich zu verlieren und der andere, der sagt, ich habe Angst, dich zu verlieren. Und derjenige, der Angst hat, der sagt, ich habe Angst, dich zu verlieren, der verleugnet sich sowieso die ganze Zeit selbst. Der ist komplett ausgerichtet auf den anderen.
Ja.
Und das macht beim Ersten, der Angst hat, sich selbst zu verlieren, Panik, weil der andere vereinnahmt mich ja komplett.
Ja.
Und wenn wir lernen, also beide lernen, in sich selbst zu ruhen, zur Ruhe zu kommen, also sich selber mit seiner Geschichte anzunehmen, die eigenen Wunden zu sehen und zu erkennen, aber auch zu erkennen, welche Schutzstrategien habe ich, dann ist, also wenn das beide tun, dann kann man sich wirklich bewusst begegnen. Ja, häufig sagt man ja auch so, in der Beziehung begegnen selten zwei Erwachsene einander, sondern ihre inneren Kinder oder ihre inneren Beschützer. Kämpfen gegeneinander. Ja, also wenn wir streiten, dann ist es nicht ich gegen dich, sondern mein Beschützer gegen deinen Beschützer. Und dahinter hat das innere Kind von beiden oder mehrere innere Kindanteile, die halt Angst haben, wieder verletzt zu werden.
Ja.
So wie damals.
Ja.
Und das sind unbewusst ablaufende Prozesse. Mhm. Die kriegen wir gar nicht mit. Und dann denken wir, wieso läuft unser Streit eigentlich jedes Mal gleich ab? Ich mache das, dann macht er das, dann mache ich das, dann macht er das. Mhm. Und jedes Mal, egal, es geht gar nicht um die Sache, wenn wir streiten, ist immer wieder das gleiche Muster. Ja. Und wenn wir das erleben, dass wir ständig in Mustern miteinander unterwegs sind, dann begegnen wir einander nicht.
Ja.
Total sondern schön. Wir reinszenieren unsere Vergangenheit.
Ja.
Und ich weiß auch genau, was das heißt. Ich fühle es furchtbar, weil man sich so einsam und so alleine fühlt in einer Beziehung, wo das immer wieder stattfindet. Weil man ja, wie gesagt, man fühlt sich dann halt wie damals als Kind, wo einem vielleicht gewisse Dinge, wo man sich ohnmächtig gefühlt hat, wo man sich ausgeliefert gefühlt hat, wo man sich vielleicht krass beschämt gefühlt hat oder wo einem Schuld zugesprochen wurde, die man gar nicht hat, wo man vielleicht die Lasten, der emotionalen Lasten der Eltern getragen hat oder noch und nöcher, was es so für Themen gibt. Und dann bleibt jeder eigentlich in der Beziehung mit sich alleine, weil man natürlich auch diese Schutzmechanismen immer wieder auffährt, dadurch, dass man ja einander immer wieder, also erlebt miteinander, dass der andere uns verletzt. Und wenn ich mir dessen bewusst werde, ja, meine inneren Wunden, welche Tendenzen ich habe, um mich zu schützen, und mir bewusst werde, dass ich mehr bin als meine Wunden und meine Beschützer, dann kann ich aus diesem Mehr dem anderen begegnen. Und wenn er das kann, ja auch. Und dann haben wir eine echte Verbindung im Hier und Jetzt.
Ja. Die das ist total spannend, was du sagst, hier und jetzt. Ne? Verbindung findet im Hier und Jetzt statt, miteinander.
Genau.
Ja.
Genau, welches Gefühl hast du, welches Gefühl habe ich? Und dann kann man ein emotionales Gespräch führen.
Ja.
Was macht das mit dir? Wie geht's dir? Also mein Mann und ich führen ganz oft so Gespräche. Wir haben morgens ein Gespräch, zum Beispiel am Wochenende, unter der Woche findet sowas nicht statt.
Ja,
aber wir haben morgens beim Frühstück am Sonntag ein Gespräch. Dann sitzen wir nachmittags im Auto und er sagt, du Schatz, als du das und das gesagt hast, hatte ich das Gefühl, als ob du gar nicht da warst. So, und dann denke ich nach und sage so, stimmt, weißt du was, da bin ich dir gar nicht als Frau begegnet, sondern aus meinem Therapeuten selbst.
Ah, spannend.
Da habe ich wieder versucht, eine Strategie, besonders hilfreich für dich zu sein, dein Problem zu lösen, als Therapeutin und nicht als Ehefrau.
Ja.
Und dann spürst du keine Verbindung zu mir, weil ich ja gar nicht da war, sondern meine Therapeutin, also ich als Therapeutin saß da und habe versucht, so, was vermeide ich damit, dass ich vielleicht auch nicht anstrengend für dich werde. Dass ich nicht sage, ja, finde ich aber kacke, was du sagst, oder es verletzt mich oder sonst irgendwas. Ich versuche immer, hilfreich zu sein, weil ich mich dann wertvoll fühle, wenn ich hilfreich bin.
Ja?
Und weil ich auch Angst habe immer noch, dass du das emotional nicht halten kannst. Was meine alte Erfahrung ist. Und wieder mehr Bewusstsein rein. Und dann überlege ich mir, okay, bei dem, was du heute Morgen gesagt hast, also wäre ich, als ich da gewesen, dann hätte ich, glaube ich, so und so, das und das. Und dein Bewusstsein über diese Situation hilft mir dann auch wieder bewusst zu werden. Und dann entsteht wieder eine echte Begegnung. Und dadurch, dass er ehrlich sagt, ich konnte dich da nicht spüren, ich ehrlich sagen, stimmt.
Ja.
Wenn ich ehrlich gewesen wäre, hätte ich in dem Moment Punkt, Punkt, Punkt gesagt.
Ja.
Und dann ist wieder eine echte Verbindung da.
Spannend. Und was du gerade skizziert hast, ist sehr schön, wenn man sich so konkret vorstellen kann. Ne? Es könnte ja auch als Vorwurf aufgefasst werden, ne? Oder so. Ne? Aber dieses gemeinsam auf so eine Ebene zu kommen, nicht dieses Gegeneinander, sondern dieses Miteinander, ne? Das aufzugreifen, zu reflektieren, aber eben nicht die Schuld, also könnte ja auch eine Einladung sein, jetzt irgendwie in ein Muster zu verfallen.
Na was, ich bin wieder nicht anwesend, oder was?
Ja, genau, immer und überhaupt.
Und genau,
genau. Total spannend.
Wieder was in den Vorwurf, nie mache ich irgendwas richtig.
Ja, genau. Und ich finde es total spannend, auch an deinem Beispiel das mal zu hören, ne? Wie geht achtsame Gesprächsführung miteinander, ne? Was ich sehr, sehr
schön. Die Gesprächsführung ist ja nur eine Folge dessen, dass ich es überhaupt wahrnehme.
Ja, ganz genau.
Spüre ich Verbindung oder nicht?
Ja.
Und dann braucht es vielleicht sogar ein paar Stunden, dass ich das verarbeite und merke, was war eigentlich was stört mich an der Situation? Wenn ich aber natürlich noch in dem stecke, dass ich meinen Partner idealisieren muss, dann kann ich natürlich nicht sagen, was mich stört.
Ja, ja. Spannend, ja.
Genau. Und ich glaube, also das ist ein Punkt, da kann man ja hinkommen miteinander, wenn man übt, solche emotionsfokussierten Gespräche zu führen. Und da gibt es beispielsweise auch eine Form von Paarberatung. Das nennt sich emotionsfokussierte, ich glaube, Paarberatung. Und da lernt man halt, wenn man ein Problem hat, jetzt nicht über das Problem zu reden, sondern über die dahinterliegenden Emotionen. Weil häufig ist das Problem nicht das Problem.
Ja, ja. Das ist nur so der Indikator an der Oberfläche, ja. Genau. Mhm.
Und wenn ich erstmal die Beziehungsebene geklärt habe und weiß, okay, ich bin auf deiner Seite, du bist auf meiner Seite, ich sehe deine Wunden und ich hau da nicht noch rein, sondern ich habe das Gefühl mit dir, dass du diese Wunde trägst und ich habe Raum für diese Wunde, dann erlebt der andere ja mit mir krasse Sicherheit und andersrum genauso. Und dann kann ich anfangen, solche Gespräche zu führen, ohne mich angegriffen zu fühlen oder den anderen anzugreifen, weil erstmal grundsätzlich die Ebene zwischen uns geklärt ist.
Ja, total schön.
Ja.
Und was würdest du sagen, ein bisschen eine Gefahr könnte ja sein in so Gesprächen, dass man in so eine Therapierolle rutscht, weil das ist ja, also ich habe auch immer wieder sehr reflektierte Klienten, die ganz, ganz viel wissen und auch miteinander viel wissen und dann finde ich es oft auch manchmal so die Gefahr, dass das dann in so, in der Partnerschaft, ne, in so eine Therapeut-Klient-Beziehung rutscht. Ja, was meinst du, wie kann man das vermeiden, dass das passiert? Oder was ist der Unterschied zu der emotionsfokussierten Begegnungsweise als Paar? Was würdest du da sagen?
Ja, also in dem Beispiel, was ich gerade ja auch genannt habe, ne, wo mein Partner mir gesagt hat, ich konnte dich da nicht spüren, ist ja genau das passiert, ne, dass ich als ihm als Therapeutin sozusagen begegnet, als Partnerin. Und das kann man vermeiden, indem man sich selber zum Beispiel immer wieder fragt, wie geht es mir jetzt dabei, wenn er das sagt? Macht das mit mir? Was rührt das in mir an? Ja, also wenn er jetzt sagt, keine Ahnung, ich finde es blöd, wie du meinem Chef begegnet bist. Dann kann ich irgendwie versuchen, besonders verständnisvoll und therapeutisch zu sein oder ich kann halt sagen, was macht das mit mir? Und dann kann es sein, dass ich spüre, bin ich gerade richtig blöd, weil du, dass du das sagst, weil ich habe mir richtig viel Mühe gegeben. So. Ja. Und es kann ja auch mal so eine Emotion, so eine verärgerte Emotion sein oder sogar Wut. Ja? Also wenn ich merke, okay, in den letzten Jahren ist das und das schiefgelaufen, das regt mich richtig auf, dass ich dieser Wut auch mit Worten Ausdruck verleihe, ohne dass ich ausraste.
So. Also dies, dass sie da sein dürfen, die Emotionen. Genau. Also sie benennen, sie wahrnehmen, benennen.
Genau.
Und sie dürfen auch erstmal da sein.
Auch da sein. Ja. Und dann muss ich auch, also ich hatte, wir hatten so eine Situation, da ist mir was bewusst worden in unserer Partnerschaft, die mich richtig geärgert hat. Und dann war das 3 oder 4 Tage hintereinander so, immer wenn er kam, war ich einfach wütend. Und dann habe ich gesagt, ich bin immer noch wütend. Du kannst nichts dagegen tun. Es ist jetzt so, das musst du jetzt aushalten. War dann nicht irgendwie eklig zu ihm oder so, aber ich war halt sehr distanziert. So. Meine Tochter zum Beispiel sagt, die ist 4, wenn ich wütend bin, dann möchte ich, dass du weggehst. Wenn ich mit dir gestritten habe, sollst du weggehen, dann kann Papa kommen. Und wenn ich mit Papa gestritten habe, dann soll Papa weggehen und du sollst kommen. Also das ist eine ganz natürliche Reaktion, dass wenn ich auf jemanden wütend bin, dass ich erstmal Distanz will. Und früher wäre ich zum Beispiel so gewesen, bevor wir dieses Vertrauen so miteinander hatten. Und da habe ich halt auch gedacht, naja, er kann das ja gar nicht halten. Ich unterdrücke meine Wut, ich umarme den, ich küsse den. Ich sage, Schatz, schön, dass du da bist. Also ich spiele ein Skript, wie ich denke, dass Frau sein muss. Eine gute, liebe Frau sagt, hallo Schatz, schön, dass du da bist. Ich öffne die Tür, ich bin freundlich, ich gebe dir Essen. Aber innerlich bin ich total distanziert. Das spürt er. Und wenn ich sage, ich bin wütend, hier ist dein Essen, iss, aber lass mich in Ruhe, dann merkt er, okay, die ist wütend. Und was er wiederum lernt, der Angst hat, mich zu verlieren vielleicht. Sie ist jetzt 3-4 Tage lang wütend und danach ist sie trotzdem nicht weg. Also das Vertrauen kann so krass wachsen.
Total. Und gleichzeitig ist es auch diese Authentizität. Ne? Man ist wirklich ganz da mit dem, was jetzt ist.
Was jetzt ist.
Total, ja.
Genau.
Das finde ich so spannend. Also zum Beispiel, ich, mein Label heißt ja Zusammensein. Und ich finde dieses Sein so spannend, weil Sein beinhaltet genau das, ne? Miteinander sein in dem, was ist. Ne? Und nicht nur im Friede, Freude, Eierkuchenblase. Und das zu lernen und zu halten miteinander. Und daraus diese Erfahrungen zu machen, ah krass, okay, Wut ist da, ist vielleicht jetzt nicht das Angenehmste, aber heißt nicht Ende von allem. Ne?
Aber es zeigt ja auch, hier ist eine Grenze von mir überschritten worden.
Ja, ja.
Und das akzeptiere ich nicht und ich möchte nicht, dass das nochmal passiert. Und deswegen bin ich jetzt sehr reserviert, weil diese Wut eben in mir wirkt. So, ne? Und früher hätte ich zum Beispiel ganz lange so getan, als wäre nichts, weil ich das ja nicht zeigen. Und dann wäre ich irgendwann mal explodiert, wäre ausgerastet, hätte geschrien, beleidigt, ich weiß nicht, was alles
war.
Weil halt irgendwann mal diese Wut ja aus uns dann rausbricht, weil wir sie die ganze Zeit unterdrücken.
Genau.
Ja? Und dann leidet die Partnerschaft, das Vertrauen. Und man wärmt ja auch die alte Geschichte damit voll auf.
Ja.
die vielleicht gar nicht mehr relevant ist oder so.
Ja.
Wenn ich einfach nur sage, ich spüre gerade Wut, ich weiß, die Sache ist vorbei und ich habe es dir auch vergeben und ich will auch hier bleiben und so, aber die Wut ist da und ich werde jetzt nicht das, also mein Körper und meine Signale über Bord werfen und sagen, ja, ich muss ja vergeben und jetzt umarmen und küssen, sondern nee, ich habe jetzt die Wut.
Ja.
Die darf jetzt sein. Ja. Dann höre ich auf, mich selber zu zähmen, im Sinne von alles zu unterdrücken. Mhm. Aber ich bin ja total reguliert.
Ja.
Ne? Also ich raste ja nicht aus, sondern die Wut ist da, ich artikuliere sie und bleibe aber selber relativ reguliert und sage so, das müssen wir jetzt ein paar Tage miteinander halt aussehen.
Und es wird eben nicht destruktiv. Ne? Das ist es ist nicht angreifend dem anderen gegenüber. Ja. Und das ist genau das, was du ja erzählst, was so oft passiert, dass wir dann trotzdem nett sein wollen, schlucken und dann bricht irgendwann mit riesen Macht, wie so ein Vulkanausbruch, quasi alles raus. Ne? Auch das vor 5 Jahren. Ja, genau. Ja.
Und interessanterweise, mein Partner zum Beispiel, mein Mann Philipp, der konnte total gut meine Wut verstehen. Mhm. Wir haben dann 3-4 Tage lang jedes Mal da kurz darüber geredet, vielleicht so 3-4 Sätze, wo ich dann gesagt, immer noch wütend und das ist mir noch aufgefallen, das wollte ich auch nochmal sagen. Hat er gesagt, ja, verstehe ich total. Es tut mir auch leid.
Ja.
So, dann war es aber auch gut. So. Mhm. Und am 4. Tag habe ich gemerkt, so morgens war ich noch wütend und als er dann nachmittags nach Hause kam, habe ich mich einfach nur über ihn gefreut und konnte das wirklich hinter mir lassen.
Mhm. Ja. Sehr schön, ja. Weißt du, was mir da kommt so der Begriff so, ja, Konfliktlösung auf Augenhöhe letztlich. Ne? Nicht einer unterwirft sich oder buckelt jetzt und macht und tut und der eine explodiert, sondern das halten zu können. Und das ist, glaube ich, auch das, was ich immer so wichtig finde, wenn wir von Partnerschaft auf Augenhöhe sprechen. Das impliziert, dass es Konflikte gibt, weil wir einfach zwei verschiedene lebendige Menschen sind. Ne? Es geht nicht darum, eine Partnerschaft zu führen, wo es keine Auseinandersetzungen gibt. Ne? Aber die Frage ist, wie? Und ich finde es total spannend, von deinem Beispiel zu hören, wie sowas gehen kann. Ne? Also wie können Konflikte auf Augenhöhe gelöst werden? Mhm. Und jetzt bei dir die Erfahrung, ja, es kann manchmal ein paar Tage gehen. Und das ist okay, das darf sein. Ne? Ohne, dass ich jetzt mich bekämpfe mit dem anderen. Total spannend.
Ja, und dann bleibt ja auch die Würde beider erhalten, ja, weil meine Wut wahrt meine Würde, ohne dass ich ihn angreife, bleibt seine Würde auch gewahrt, weil er vielleicht auch merkt, okay, war blöd von mir, ich entschuldige mich auch, aber ich unterwerfe mich auch nicht und sage so, oh mein Gott, es tut mir total leid und mache mich irgendwie total klein, sondern sage vielleicht in meiner Würde, ja, du hast recht, war echt blöd, ich möchte das doch anders machen. Also ich kann auch anerkennen, dass ich dem anderen wirklich irgendwie blöd kam oder dass mein Verhalten wirklich auch eine große Sache vielleicht war. Ne? Mhm. Und trotzdem, durch dieses Anerkennen wird dann ja auch meine Wut sozusagen wie anerkannt, so, ja, stimmt, hast du recht.
Ja,
Und dadurch kann sie sich ja beruhigen, so, weil sie nicht irgendwie, ja, okay, aber so schlimm war es jetzt auch nicht, Entschuldigung, so.
Ja,
so, beide wahren ihre Würde, bleiben in ihrer Würde und das ist halt diese Augenhöhe, dieses keiner wird irgendwie fertig gemacht.
Ja, das finde ich einen total schönen Begriff, beide bewahren ihre Würde, das trifft es total auf den Punkt, voll.
Und das ist ja, was Sicherheit gibt, egal was bei uns ist, wir wahren die Würde, das die eigene in erster Linie und auch die des anderen.
Mhm. Und total dann, schön.
Ja.
Ja, voll schön. Und was ich auch sehr inspirierend finde, was du vorhin so unterstrichen hast, dass du Lernende bist und Lernende bleibst und dass ihr als Paar im Prozess seid. Ne? Und das finde ich so wichtig, nochmal hochzuheben. Ne? Dieses Prozesshafte, wir bleiben im Prozess. Es geht nicht darum, einen Punkt zu finden, auch miteinander oder in sich selber, wo man dieses finale Häkchen setzen kann. Ja, ich habe oft das Gefühl, also ich kenne es von mir selber, aber auch von vielen anderen Klienten, ne, dass dieses... Ja, man ist halt so getrieben, man möchte diesen
Punkt setzen. Wann bin ich denn mal fertig?
So, genau. Und diese, ich habe es vorhin in einem Therapiegespräch gesagt, so, sich selber gegenüber so eine liebevolle Haltung auch zu entwickeln. Ne? Also so eine wertschätzende Haltung in diesem, ich bin im Prozess. Ne? Mhm. Und es verändert sich und es darf ein Prozess auch sein.
Und zu akzeptieren, dass es ein Prozess ist, ist, glaube ich, ganz wichtig. Mhm. Zu verstehen, wir leben das miteinander jetzt, dieses Lernen.
Ja.
Und andererseits, ich erlebe das auch so, dass wir immer wieder Plateaus erreichen. So.
Schön.
Wenn ich so eine gewisse Kompetenz erreicht habe, so, dann ist erstmal auch eine Weile gut.
Ja.
Ja, ich muss nicht immer therapieren und lernen und reflektieren und machen und tun, sondern auch wenn ich in so einem Prozess bin, kann ich parallel Eis essen und schwimmen gehen und Spaß haben und Filme gucken und weiß ich nicht, was für Zeug, was einfach nur Freude macht.
Ja.
Und nicht permanent nur mich selbst reflektieren.
Ja, voll. Oh ja. So ein wichtiger Punkt, dass du den noch ansprichst, total.
Ja,
mega.
So. Und beides kann sein, so dass ich meine Zeit lang, und dass man auch mal sagt, so, und jetzt ist auch mal gut mit Coaching und Therapie. Ja. Jetzt lebe ich mal ein paar Jahre. So bis das nächste Problem auftaucht, wo ich merke, ich habe dafür keine Lösung. Und dann kann ich immer noch jemanden suchen, der mich berät und der mir hilft, dann dieses Problem besser zu lösen, als wenn ich es alleine machen würde. Und dann lebe ich aber auch wieder ohne, ne, so. Und nicht so ständig dieses Gefühl zu haben von Selbstoptimierung und Verbesserung, sondern, genau.
Ja, total, kann ich total unterstreichen. Ja, also das erlebe ich auch immer wieder, dass da so ein Druck dahinter sein kann irgendwie, wo man das Gefühl hat, oh, eigentlich geht es jetzt eher ums Loslassen und Sein und
Leben.
Ja, Leben, ne? Total.
Und gerade in der Partnerschaft, die Partnerschaft also mit Freude, Genuss, Sexualität, all diese Dinge, das ist ja auch etwas, was einfach nur Freude machen darf. Und man muss ja auch nicht in der Partnerschaft dann die ganze Zeit so hochpsychologische Gespräche führen, sondern man kann ja auch andere Wege der Kommunikation finden, ja, wie über den Körper zu kommunizieren, über Briefchen zu kommunizieren, über nette Gesten oder solche Sachen und nicht immer alles so verkopft oder halt verkörpert emotional irgendwie zu diskutieren, sondern auch einfach mal gut sein lassen.
Ja,
das ist auch wichtig.
So wichtig, dass du das noch sagst, voll, ja, absolut. Ach, schön, Christine. Ich habe noch so, würde gerne noch einmal so hinschwenken, auch mit diesem, nochmal zurückkommen auf dieses Zuhause in sich selber sein, dieses sicher in sich selber, also auch dieser Weg mit sich selber, nochmal doch kurz nochmal in diesen Prozess einzutauchen. Und zwar das Thema, du hast ja auch immer wieder den Körper angesprochen, ne, dass unser Körper da auch ein wichtiger Wegweiser auch ist und dass es total wichtig ist, den Körper mit reinzunehmen in diesen Prozess auch. Ne? Und ich erlebe oft, dass gerade auch die Hörer jetzt in diesem Podcast, also wir alle sind sehr reflektiert, ne? Also wir wissen viel über Beziehungen, wir haben 1000 Bücher gelesen, Coachings gemacht, Therapie, man kann das oft ganz wunderbar erklären, was da passiert, ne? Aber dass es so richtig in dieses ins System reinkommt, so eine Erleben, wie du am Anfang skizziert hast vom Gespräch, ne? Da brauchst du auch oft diese Körperebene. Ne? Und da wäre jetzt so meine Frage, so Thema Nervensystem, Körper, also inwiefern macht es Sinn, unseren Körper da auf der Ebene mit reinzunehmen. Was ist da so deine Erfahrung?
Ja, spannende Frage. Also die Grundlage für Beziehung ist ja Sicherheit, ein Gefühl von, also ich fühle mich verbunden, ich fühle mich sicher, wenn ich mit dir verbunden bin, auch mit mir selber. Und ich muss erstmal zu mir selbst die Verbindung haben, um die Verbindung zu jemand anderem aufnehmen zu können. So. Und da geht es ganz viel über den Körper und über das Nervensystem, weil Sicherheit ist nicht etwas, was ich mir erzähle. Ich bin mir sicher. Es ist entweder etwas, was ich erlebe, so wie ich das in dem Gespräch mit meinem Partner erlebt habe, wo ich dann gesagt habe, was ich dachte, ich kann es nicht sagen. Und dann hat er entspannt reagiert. Das ist etwas, was ich erlebe. Und dann macht mein ganzer Körper eine Erfahrung. Nicht nur mein Kopf, sondern auf einmal lassen meine Schultern los, die Anspannung ist weg. Ich atme durch, das sind alles Signale, die an mein Nervensystem dann gesendet werden. Also mein Körper macht mehr Erfahrung und mein Nervensystem lernt, die Reaktion, die ich gerade gezeigt habe, autonom, das Nervensystem zeigt ja, ich muss jetzt hier angespannt sein, weil es wieder die gleiche Situation wie damals. Und auf einmal kommt eine neue Erfahrung und dann checkt das Nervensystem über die Körperreaktion, wir können loslassen, uns entspannen, ist alles gut. Und das ist dann eine neue, also neu gemachte Erfahrung, worüber das Nervensystem lernt, vielleicht ist die Welt ja sicherer, als ich dachte. Aber in der Verbindung zu mir selber und im Zuhause sein bei mir selber fängt es halt an. Also weil wenn ich das nicht habe, dann kann ich in so einer Situation wie mit meinem Partner nicht sagen, ich habe zwar Angst und trotzdem mache ich es. Dafür brauche ich die Sicherheit in mir selber. Weil selbst wenn er jetzt zusammenbricht, kann ich mich noch halten.
Und wie kann man das lernen? Also wie kann man über den Körper sozusagen in Verbindung mit sich kommen, um das Halten zu lernen, wie du jetzt gerade sagst? Du machst auch schon so eine Geste. Du hältst dich, genau.
Ja, also ich würde sagen, mehrere Dinge. Also einmal kann man natürlich, gibt es im Internet jede Menge Übungen zur Nervensystemregulation machen. Das ist aber halt nur ein ganz kleiner Punkt. Ich würde sagen, ganz wichtig ist, wenn man tatsächlich so autonome Reaktionen hat im Nervensystem, also so plötzlich fühlt man sich angespannt oder so, das haben wir alle in der Regel, dann ist es ganz wichtig, glaube ich, dass man in ein körperzentriertes Coaching oder Therapie geht, dass man halt wirklich da mit diesen Dingen arbeitet. Also ich arbeite ja zum Beispiel mit inneren Anteilen auch. Und ein Weg ist zum Beispiel, wie ich das vorhin mit dieser Situation mit meinem Vater beschrieben habe, dass man sich darüber bewusst wird, welche Geschichte erzählt mein Körper. Und dann kann ich das integrieren, also wissen, da gibt es diese Geschichte. So. Und, ich kann lernen in so einer Begleitung, wie kann ich mich selber regulieren? Also wie kann ich meinen Körper, wenn ich zum Beispiel dieses Gefühl habe, ja, was ich da beschrieben habe mit meinem Vater, wo ich panische Angst habe, ihm irgendwas zu erzählen, weil ich weiß, er kann das emotional nicht halten, dann zeigt mein Körper eine Reaktion, eine autonome Reaktion. Also etwas nicht, was ich gesteuert habe, sondern was mein Nervensystem abgespeichert hat und dann einfach zeigt. Und in so einer Therapie- oder Coaching-Sitzung kann man dann lernen, das zu regulieren. Also zum Beispiel über, ich habe auch auf meinem Instagram-Account so einige Übungen, da geht es so, dass man zum Beispiel sich selber streichelt, also die Hände überkreuzt, auf die Arme, Oberarme legt und dann runterstreicht. Und dann wird das Nervensystem schon beruhigt. Das ist so ein Punkt, was ich halt in der Therapie zum Beispiel auch machen würde, wo man dann halt diese krassen Reaktionen, ja, das kann man alleine, sollte man das nicht machen. Dann kann es eher zu einer Retraumatisierung kommen. Aber wenn man das in der Therapie oder in einem Coaching macht, dann würde ich das so begleiten, dass man sozusagen über Körperübungen, aber auch über Worte, die ich dann sage und die der andere dann wahrnimmt, eine neue Erfahrung dann lernt, okay, es ist sicher. Das ist so einmal in der Therapie-Session. Man kann aber halt auch täglich ganz einfache Übungen machen. Die findet man auch bei mir auf dem Instagram-Account. Die, wenn man sie täglich macht, verändern sie etwas in unserem Nervensystem. Also ich habe so ein Gefühl, man könnte das sich so vorstellen, wie als hätten wir innerlich so einen Raum. Und wenn ich noch nicht viel halten kann, also wenn man mir nicht beigebracht hat, mit Emotionen von Wut oder Trauer, Schmerz, Freude, was auch immer, umzugehen, wenn ich das immer nur unterdrücken musste, dann ist dieser Raum sehr klein und sehr eng. Und umso mehr Erfahrungen aus der Vergangenheit ich integriere und fühle, und zwar auf eine Weise, wo ich vielleicht von jemandem begleitet werde, der das halten kann, was ich nicht halten kann, umso mehr wächst diese Kapazität. Also das ist so wie so ein Toleranzrahmen, der größer wird. Und dann wird dieser Raum in mir größer und dann kann ich mehr fühlen, ohne dass es mich überfordert. Das heißt, ich kann vielleicht diese krasse Wut spüren, die ich gegenüber meinem Mann habe, weil mir war bewusst geworden, ist, damals hast du das und das gemacht. Merke ich es und ich bin mega wütend, aber ich muss nicht ausrasten. Ich kann es einfach wahrnehmen, ich kann es halten. Und das wächst halt über die Übung, würde ich sagen. Und auch darüber, dass man halt, weil wenn ich aus meiner Vergangenheit vielleicht ganz, ganz krasse Erfahrungen habe, in denen ich wahnsinnige Wut gehabt habe, dann kann es sein, dass ich, wenn ich sie nicht integriert habe und nicht sozusagen wie diesen Raum geleert habe, die sind vielleicht sogar, der ist ganz eng, aber da sind meine ganzen alten Erfahrungen drin. Und wenn ich das nicht verarbeitet habe, dann würden in so einem Moment halt diese Sachen hochkommen und ich würde völlig ausrasten, weil mein System gar nicht anders kann, weil dieser Raum so klein ist und wenn eine Kleinigkeit dazukommt, dann explodiert die Wut halt. Das heißt, ich muss lernen, mit dem, was ich fühle, okay zu sein. Also zu sagen, ich bin wütend und das ist okay. Ich bin traurig, ich weine, ich kann das körperlich spüren, wie sehr mir das wehtut. Und ich atme da rein. Es ist okay, es darf so sein. Ich muss das nicht wegmachen. In der Regel, als wir noch klein waren, das hat viel damit zu tun, in welcher Generation wir so aufgewachsen sind. Heute gibt es Eltern, die das anders machen, aber damals war es so, dass man Kindern eher beigebracht hat, die Emotionen zu unterdrücken, als die Weisheit der Emotionen zu verstehen und ins Leben zu bringen. Aber die Emotionen sind ja dafür da, um uns wirklich in Bewegung zu bringen. Emotion heißt Energy in Motion, also Energie in Bewegung. Und das heißt, wenn du mich haust, dann spüre ich Wut, damit ich mich wehren kann. Und wenn
eine gesunde Grenze zu setzen. Ja.
Genau, eine gesunde Grenze zu setzen. Ja. Und wenn mir beigebracht wurde, dass ich das unterdrücke,
ja,
dann ist das so, wie wenn ich die Alarmanlage von meinem Körper ausgeschaltet habe.
Ja.
Ja. Ja. Und wir müssen halt eher lernen, die Emotion wahrzunehmen, also die Warnung der Alarmanlage zu hören und zu gucken, was muss ich jetzt tun?
Ja.
Muss ich meinem Kind sagen, nein, es gibt kein fünftes Eis, wir gehen nicht schlafen, ich bin müde und du kommst jetzt ins Bett und ich will heute noch Feierabend haben. Oder meinem Partner zu sagen, ich bin jetzt wütend und ich möchte Abstand.
Ja.
Oder halt auch zu sagen, ja, ich bin traurig, ich weine, ich kann die Situation nicht ändern, deswegen bin ich traurig und ich weine und ich verarbeite das, anstatt es wegzudrängen. Alles Dinge, die können wir halt mit der Zeit lernen, wenn wir Toleranz für unsere Gefühle entwickeln. Also wirklich sagen, es ist okay, ich darf jetzt nicht sein. Und ich habe vielleicht auch Nervensystemregulationsübungen, die mir helfen, wenn ich zum Beispiel traurig bin, mich selber zu streicheln, ne? Also über die Arme so zu streichen, sodass ich mich selber gehalten fühle wirklich in der Situation.
Ja.
Also körperlich, ja, wenn ich mir so über die Arme streiche, wird Bindungshormon, Oxytocin ausgeschüttet. Es wird Glückshormone werden ausgeschüttet. Ja. Und während ich weine und Traurigkeit fühle, die mich vielleicht früher überfordert habe, wenn ich mich so streichle, kann es sein, dass mein Nervensystem beides gleichzeitig fühlen kann. Ich bin verbunden und ich bin traurig. Ja. Und in diesem verbunden fühlen kann die Traurigkeit mehr Raum haben. Das heißt, ich lerne, mich selber zu halten. Und dadurch komme ich zu mir nach Hause. Also ich höre auf, mich alleine zu lassen. In Situationen, wo ich mich früher alleine gelassen habe.
Ja.
Ich sage irgendwelchen inneren Anteilen, die sagen, ich bin jetzt traurig, nee, geh weg, kein Bock. Muss immer gut drauf sein.
Ja.
Und ich komme nach Hause, weil das mein Ort ist in meinem Körper, wo ich Sicherheit fühle, egal was mein Partner macht.
Ja.
Oder wer auch immer. Und ich glaube auch, ein Punkt daran ist, wenn wir wirklich in Beziehungen sind, sei es in der Ursprungsfamilie oder auch vielleicht mit einem potenziellen Partner, in der Missbrauch stattfindet, dass wir auch gehen.
Ja.
Weil nur wenn ich, also ich muss ja für mich sorgen. Und wenn ich in Situationen bleibe, in denen ich immer wieder missbräuchliche Erfahrungen mache, dann lasse ich mich alleine in der Situation. Ich liefere mich dem immer wieder aus.
Ja.
Und das heißt, mein Nervensystem lernt immer wieder, es ist immer noch so gefährlich wie damals. Es hat sich nichts verändert. Und wenn ich das tue, dann kann ich auch nicht im Hier und Jetzt Sicherheit erfahren.
Ja. Weil das auch sich selber zu schützen, einfach eine gesunde Grenze zu ziehen,
genau.
Für sich selber da zu sein. Ja.
Genau. Und das heißt, ich sorge für mich. Ich nehme wahr, was macht das mit mir?
Ja.
Und anstatt, wie ich damals gedacht habe, mich umzubringen oder in die Klinik zu gehen, scheiden lassen war eigentlich eine ganz gute Idee dagegen.
Ja.
Und da habe ich mir selber gesagt, also wusste ich damals noch nicht, aber habe ich mir selber gesagt, ich bin auf meiner Seite.
Schön.
Ja. Ich kümmere mich um mich.
Ja.
Und ich bin hier für mich. Und ich habe einen Satz irgendwann gehört von einer Therapeutin, die gesagt hat, dein Herz schlägt für dich. Wenn es morgen aufhört zu schlagen, dann stirbst du, nicht deine Tochter, nicht dein Mann, nicht deine Eltern, sondern du.
Wow.
Und unser Herz ist eigentlich in erster Linie für uns da. Und so dürfen wir in erster Linie für uns da sein. Und dann lerne ich, ein sicherer Mensch für mich zu werden.
Ja.
Und dann kann ich das für meinen Partner sein und noch wichtiger für meine Tochter, weil die ist wirklich abhängig von mir.
Ja.
Und wenn ich das nicht lerne, dann passiert in der nächsten Generation das Gleiche, was in dieser gewesen ist.
Ja.
Das ist sehr schade.
Ja, das wäre schade, ja.
Weil es auch anders sein kann.
Oh, das ist ein wunderschönes... so eine wunderschöne Zusammenfassung. Ich möchte ihm gar nichts so draufsetzen, weil es ist unglaublich tief, was du gesagt hast, unglaublich schön und so wahr, hat überhaupt nichts mit Egoismus zu tun, sondern ganz im Gegenteil, sondern ist ein Weg, um wirklich in Verbindung zu kommen, sowohl mit sich selber als auch mit anderen.
Genau.
Das ist unglaublich schön, wie du das heute skizziert hast und diese Mischung aus so einer Offenheit, über deine eigene Erfahrungen zu sprechen und mit dem ganzen Hintergrundwissen und deiner Erfahrung auch als Coach, es war unschätzbar wertvoll, liebe Christine. Vielen,
danke,
vielen
dir,
Dank.
Wie schön.
Ich habe noch so eine Abschlussfrage noch an dich. Und zwar, du hast ja darüber gesprochen, Menschen mit Bindungstraumata einfach die Erfahrung gemacht haben, oh, es war schlimm und es wird nichts. Und die so das Gefühl haben, ich bin beziehungsunfähig, es klappt nicht, ich komme nicht an, ich komme nicht bei mir an, nicht beim anderen. Wenn man da so drin steckt, hast du noch so eine abschließende Ermutigung vielleicht? So einfach vielleicht noch so ein kleinen empowernden Satz noch am Schluss.
Ja, eine wissenschaftliche Wahrheit ist, dass in jedem von uns die Bindungsfähigkeit angelegt ist. Das ist ein Instinkt, den wir haben. Und der ist richtig, richtig stark. Und der kann beeinträchtigt sein durch unsere Erfahrungen. Aber er ist da, dieser Instinkt. Und wenn wir uns dem zuwenden und damit arbeiten, dann können wir immer bindungsfähiger, beziehungsfähiger werden. Und das ist für jeden von uns möglich. Das glaube ich ganz fest.
Dankeschön. Was für ein schönes Schlusswort. Vielen Dank dir, Christine.
Ja.
Und Christine, für alle, die dich jetzt gehört haben, sagen, wow, da möchte ich gerne mehr von ihr erfahren. Ich möchte ihr Buch lesen. Ich möchte was über ihre Arbeit erfahren. Oder du hast auch deinen Instagram-Account erwähnt, wo du auch ganz viele so Übungen hast, die man da auch ganz konkret findet. Wo findet man dich?
Ja, auf Instagram über den Namen Christine mit CH und E Poppe. Christine Poppe.beratung. Ich habe eine Internetseite, die heißt christinepoppe.com. Da findet man auch über den /Shop mein Buch. Was gibt es noch? Ich habe einen Calendly-Link. Also man kann Coachings auch online bei mir buchen über meinen Kalender. Ja, ich glaube, das war's.
Wunderbar. Ich werde das alles in den Shownotes verlinken, dass man dich da auch gut finden kann.
Ja.
So schön.
Schön.
Christine, ich danke dir von ganzem Herzen. Da war so viel Gold drin in diesem Gespräch, ganz, ganz tief war das. Ich danke dir, dass du das mit uns geteilt hast. Deine Erfahrungen, deine Expertise, dein Wissen. Vielen, vielen Dank. Und alles Gute dir für deine Arbeit und für deinen Weg.
Dankeschön, das wünsche ich dir auch, liebe Jenny.
Dankeschön.
Ich freue mich sehr, dass du heute dabei warst und hoffe, dass du viele ermutigende Impulse aus Christines Geschichte ziehen konntest. Ja, und wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich sehr, wenn du sie teilst und den Podcast in deinem Umfeld weiterempfiehlst. Wenn du mehr über Christine und ihre wertvolle Arbeit erfahren möchtest, dann schau unbedingt auf ihrer Homepage vorbei. Ich verlinke dir diese Homepage unten in den Shownotes, ebenso wie auch Christines Instagram-Account, auf dem du sehr viele konkrete Übungen zur Nervensystemregulation findest und außerdem noch sehr viel gehaltvollen Input. Auch hier lohnt es sich unbedingt vorbeizuschauen. Wenn du dich für Christines Buch von dem Versuch, mich selbst zu zähmen und den Mut, es sein zu lassen, interessierst, dann findest du ebenfalls in den Shownotes einen Link, unter dem du direkt das Buch finden und bestellen kannst. Nun wünsche ich dir ein friedvolles und erfülltes Wochenende und freue mich, wenn wir uns in der nächsten Podcast-Folge wieder hören. Liebe Grüße, deine Jenny.
Zusammensein. Der Podcast für erwachsene Trennungskinder, die Frieden mit ihrer Vergangenheit schließen, ihre Beziehungsfähigkeit stärken und eine lebendige und gleichwertige Liebesbeziehung führen möchten.